Liebe Gemeinde, aus dem Predigtext noch einmal der Ausschnitt: Am Anfang stärket die müden Hände, macht fest die wankenden Knie und saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zum Gericht. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Gericht also auch als etwas Positives, nicht Negatives. Aber das ahnen wir auch schon, wenn wir das Wort ernst nehmen. Im Wort Gericht steckt das Wort richtig. Gott wird es endlich richtig machen. Er wird gerecht Gericht sprechen und Recht. Das heißt auch richtig. Und das ist eine große Hoffnung für alle Entrechteten. Es ist Advent und ganz heimlich und abgeschieden vom Adventstrubel haben viele Teilnehmer unserer jährlichen Adventsfreizeit es sich im Bodenrot noch einmal gemütlich gemacht, bevor es jetzt mitten reingeht in den ganzen Trubel im Rhein-Main-Gebiet. Mitten rein im Rhein-Main. Und jetzt geht's los ohne Ende bis 24. mindestens, oder? Ich freue mich immer und kann auch herzlich lachen über die Kabarettisten, für die diese Zeit ein gefundenes Fressen ist, weil wenn man etwas ahnt von der wirklichen Bedeutung von Advent und Weihnachten, dann kann man sich auch mal getrost mitlustig machen über den Missbrauch und kann auch lachen über so wunderbare Worte wie Advent, Advent und nix als gerennt. Oder kennen Sie das? Süßer, die Kassen nie klingeln. Oder noch viel schärfer, schrille Nacht, eilige Nacht, Umsatz steigt, Hertie lacht. Ist doch herrlich, oder? Das Allerbeste fand ich einmal von Lore Lorenz vom Düsseldorfer Komödchen, die nicht mehr lebt und einmal zum Patentamt geht, wo man Ideen anmeldet und sagte, ich habe eine ganz tolle Idee, wir müssen nochmal Advent und Weihnachten im Sommer feiern, das kurbelt die Wirtschaft nochmal an. Vergangenen Donnerstag im Konfirmandenunterricht war die erste Adventskonfirmandenstunde zwischen ersten und zweiten Advent. Ich stellte wie gewöhnlich im Advent die W-Fragen. Also, wer kommt, wo kommt er, wann kommt er, woher kommt er, warum kommt er, wozu? Ich fragte, stellt euch vor, ihr habt einen ausländischen Gast bei euch und wollt ihm in einem öffentlichen Gebäude Advent erklären, also einen Ausländer, und der soll Deutsch lernen. Wo findet man das deutsche Wort für Advent? Nach einiger Zeit kamen einige drauf, das gibt es in Obertshausen nicht, aber etwas weiter weg von hier, Flughafen, Ankunft. Da kann man lesen, von wo, woher und wann. Hoffentlich weiß man auch, wer da kommt und weiß, warum er kommt und wozu er kommt. Aber im eigenen Ort schon kann man auch im Bahnhof die Worte finden, Ankunft. Und da werden einige Fragen beantwortet von den W-Fragen. Wo kommt die Person an? Wann kommt sie an? Mit welchem Flugzeug, mit welchem Zug. Je nachdem, wer drinsteckt in der Ankunft, je nachdem ist unsere Erwartung verschieden groß. Wenn es die Leute sind, die man gerne mal eine Zeit lang erträgt, dann ist es auch okay. Viel schöner ist es, wenn sie was mitbringen, Erwartungen. Erwartung ist auch ein Wort für den Advent. Erwartung einer Ankunft eines Jemand. Früher gab es auch schon Erwartung einer Ankunft eines Retters. In den verschiedensten Völkern der Erde, bei Kulturen und bei Kultur- und bei Naturvölkern, regte sich das Warten und Hoffen. Zum Beispiel im alten Ägypten gab es den obersten Gott Ammon, der seinem Volk voraussagt, nach einer bestimmten Zeit werde sein Sohn Osiris auf die Welt kommen und das väterliche Reich wird er wiederherstellen. Oder der große Philosoph Plato, der ist 347 vor Christus gestorben. Er schreibt: Wir wollen auf einen warten, sei es ein Gott oder ein gottbegeisterter Mensch, der uns unsere religiösen Pflichten lehrt und die Dunkelheit von unseren Augen nimmt. Vielleicht auch die philosophische, die Erkenntnisdunkelheit. Und der römische Dichter Virgil, er hofft auf ein goldenes Friedensreich, wo, Zitat, den gewaltigen Löwen nicht fürchten die Kinder, nicht mehr die Schlange wird da sein und die tückische Pflanze das Gift nicht in sich tragen. Hoffnung auf ein Friedensreich. Im römischen Reich selbst, im Kaiserreich, hoffte man auf den ersehnten Retter und viele sahen in dem Kaiser so eine Person. Es ist interessant, dass vor 100 Jahren, 1898, eine deutsche Expedition auf einer steinernen Tafel in Kleinasien einen bedeutenden Fund machte. Da wurde der Kaiser Augustus, der auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, gepriesen. Wir haben jetzt keine Zeit, das ganz zu hören. Nur einen Satz daraus. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihm sich hoffenden, an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften erfüllt. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihm sich knüpfenden Freudenbotschaften erfüllt. Zwei interessante Worte, die auch für Jesus Christus gelten. Der Geburtstag des Gottes. Christen wurden ja verfolgt, als Atheisten, weil sie interessanterweise den römischen Kaiser nicht als Gott anbeteten, hat man sie verfolgt als Atheisten, so paradox das in unseren Ohren klingen mag. Und hier haben wir den Beweis, auf diesem Steintafel wurde Kaiser Augustus als Gott bezeichnet. Oder das, was man auf Griechisch so gut kennt, Evangelium, die Freudenbotschaft, die er mitbringt. In Wirklichkeit soll es allerdings ein ziemlich egoistischer König, Kaiser gewesen sein. Nun könnte man sagen, ja, die Erwartungen sind ja seit 2000 Jahren erfüllt. Jesu Kommen ist ja geschehen. Aber wer so redet, sieht nicht die Spannung, in der die Christen heute leben. Denn das ist die große Spannung, in die wir gestellt sind, dass wir leben zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und deswegen denken wir in der Adventszeit ja nicht nur zurück, wir denken auch nach vorne. Jesus kommt wieder. Soeben haben wir es im Glaubensbekenntnis bekannt. Zuerst kommt er als Retter. Er kommt aber wieder als Richter. Zuerst kam er klein. Er wird aber wiederkommen in Größe und Pracht. Zuerst kam er als Kind. Aber er wird wiederkommen als König. Und es war interessant, mit den Konfirmanden in der letzten Woche, um über diese Spannung zu sprechen. Unser Christsein könnte von dieser Spannung her auch neue Spannkraft bekommen. Gericht ist nicht nur negativ. Wie gesagt, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, er kommt zum Gericht. Gericht auch als positive Botschaft? Ja, weil wir darauf hoffen, dass einmal einer kommt, der endlich alles richtet, der auch aufrichtet, der eben, wie man so schön sagt, Gott wird alles richten. Er wird alles richtig machen und er wird, wenn er seine Herrschaft aufrichtet, Gerechtigkeit mitbringen. Nicht politisch ist das gemeint im Sinne von parteipolitisch, das kommt aus einer höheren Dimension. Und doch ist es richtig, dass wir uns in dieser Zeit, in der wir hier leben, als Christen auch überlegen, wo wir uns engagieren. Wir haben uns in unserer Gemeinde nie was draus gemacht, sondern haben das auch immer alles mitgetragen, was innerhalb unserer Kirchengemeinde an verschiedenen parteipolitischen Meinungen es gibt. Das macht überhaupt nichts. Aber wir müssen immer dran denken, Christen sind nicht rechts oder links. Man ist nicht richtiger, wenn man rechts ist, oder gerechter, wenn man rechts ist. Das liegt mit dem Wort nicht zusammen im geistlichen Sinn. Christen sind nicht rechts oder links, sie sind von oben. Sie sind nicht grün oder schwarz oder braun oder rot, sie sind erlöst. Das ist eine andere Kategorie. Und mit den Konfirmanden habe ich dann noch einmal das Kirchenjahr bedacht, das ja jetzt am vergangenen Sonntag neu begonnen hat. Und da ist mir selber etwas ganz neu aufgefallen. Das möchte ich mit Ihnen zum Schluss teilen. Am ersten Advent links unten, das Symbol ist die Kerze. Und der zweite Advent, 3 Kerzen, 4 Kerzen und dann Weihnachten. Wir vermehren das Licht, weil wir auf die Geburt dessen, der das Licht der Welt ist, zugehen. Schöne Symbolik. Dann der nächste große Feiertag, Karfreitag, das Kreuz, das leere Grab, Ostern, die Wolke, Himmelfahrt. Und das war mir noch nicht aufgefallen. An Pfingsten wieder 4 Menschen, die stehen jetzt symbolisch für die Jünger, die aber auch eine Flamme haben. Und das möchte ich einmal verbinden mit den 4 Adventssonntagen. Dieses Jahr haben wir ja nur 3. Und zwar die Flamme. Das kann man wunderbar miteinander vergleichen, den Menschen und eine Kerze. Auch der Mensch, wie die Kerze, gehörte einmal zur Welt der geistlich toten Dinge. Im übertragenen Sinn ist der Mensch aus Gottes Sicht ja geistlich tot. Und er muss zum Brennen gebracht werden. Er muss zum Leuchten gebracht werden. Er muss zur Begeisterung gebracht werden durch Gottes Geist. Und dann brennt er für Jesus, dann leuchtet er für Jesus und dann ist er begeistert für Jesus. Wer tut das? Das tut der Heilige Geist an Pfingsten. Und deswegen haben diese 4 Menschen da oben, und das ist mir dieses Jahr das erste Mal aufgefallen, eigentlich wie die 4 Kerzen im Advent eine Flamme. Das heißt, sie sind Feuer und Flamme für Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das brauchen wir unbedingt. Georg Picht, der Philosoph, hat gesagt, wir sind auf dem Weg in eine Entmutigungsgesellschaft. Wir brauchen doch so sehr, eine Ermutigungsgesellschaft zu sein. Weil wir leben in der Spannung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu Christi. Das heißt, was hier oben gezeichnet wird, dieses Dreieck, das dann am Feiertag, nachdem dann alle Sonntage heißen, nach Trinitatis im Kirchenjahr ist, das ist eben auch im übertragenen Sinn eine Symbolik, wenn man das Kirchenjahr auf einen halbkreisförmigen Bogen zeichnet, dann ist Trinitatis am höchsten, und das ist auch für manche Menschen zu hoch, die Dreieinigkeit. Und doch brauchen wir es, die ganze Fülle Gottes wieder zu entdecken, um in dieser Spannung zwischen ersten und zweiten Kommen Jesu Christi zu leben. Denn wir brauchen den ganzen Gott, der uns geschaffen hat und der uns erlöst hat und der uns die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist, wie diese Menschen hier an Pfingsten, anzufangen zu brennen für Gottes Sache und zu leuchten und dadurch eine Ermutigung sein können für die anderen, das auch zu erleben. Und dass dort dadurch alles recht wird, richtig wird, alles seine richtige Ordnung bekommt. Da sind sie noch einmal, diese Spannungen, in denen wir leben, gut geschaffen, aber in Sünde gefallen, in Christus erlöst und im Heiligen Geist geheiligt. Und so sind wir unterwegs, auch in diesem Advent, irgendwo stehen wir auf dem Weg zu Jesus, erlöst zu werden, oder schon hinter uns erlöst, aber auf Hoffnung, denn wir leben in der Spannung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Das ist eine räumliche Spannung. Wir empfinden dann irgendwie, wir sind nicht mehr ganz von dieser Welt, aber wir sind noch in dieser Welt. Wir haben eine andere Ordnung kennengelernt, die Ordnung der Erlösten. Wir haben eine andere Struktur kennengelernt. Wir marschieren nach dem Rhythmus, den ein anderer vorgibt. Der kommt aus einer höheren Kategorie. Die zeitliche Spannung, die der entspricht, ist so darzustellen, wir sind nicht mehr das, was wir einmal waren, aber wir sind auch noch nicht das, was wir einmal sein werden. Wir sind unterwegs. Jesus kommt wieder und wir gehen ihm auch entgegen. Und so denken wir am Advent, und für mich ist dieser Sonntag die einzige Gelegenheit, ich predige jetzt erst wieder an Weihnachten, auch immer wieder nicht nur zurück, sondern wir denken auch nach vorne. An das Wiederkommen Jesu Christi, an diesen Advent, das habe ich einmal so aufgezeichnet, die Zeitlinie, und viele um uns herum kennen nur Futur. Irgendwas wird kommen, wir wissen nicht, was kommen wird. Es wird was kommen, die Zukunft nämlich, die Futur. Aber wir haben zu verkündigen in diese Zeit hinein und in dieses Denken hinein, nein, einer wird auch kommen. Was kommt, wissen wir nicht. Das ist der Unterschied. Wir wissen es wirklich nicht. Man hat sich schon oft getäuscht, oder? Aber wir sollten wissen, wer kommt, weil wir ihn jetzt schon kennenlernen können. Er kommt, das zweite Wiederkommen Jesu Christi. Das Besondere ist aber, dass mir in diesem Advent aufgegangen ist, dass wir uns eigentlich mit zu wenigen Adventen zufrieden geben. Und deswegen möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich habe früher mal darüber gepredigt, Jesus kommt immer dreimal. Das erste Mal ist das, was zurückliegt, vor 2000 Jahren, sein wirklich erster Advent. Das zweite kennen wir, er kommt wieder und wir haben es eben bekannt. Der dritte Advent Jesu ist der persönliche Advent zu dir und zu mir. Er will kommen in dein Leben. Er will, dass du dein Herz für ihn ein Bethlehem sein lässt, in dem er ankommen kann. Er will, dass du dein Herz für ihn eine Krippe sein lässt, in die er sich hineinlegen kann. Durch seinen Geist will Jesus nicht nur unser Vorbild sein, uns ziehen oder so etwas, sondern auch in uns sein. Das ist das große Geheimnis, wie das geht. Und ich glaube, dass wir das erweitern müssen und deswegen auch unsere Gemeindeziele erweitern müssen, die dreigeteilt sind, hin zu einem vierten Ziel. Ich glaube, dass wir bisher zu kurz gelebt haben. Wenn wir gedacht haben, wir können damit zufrieden sein, dass Menschen in unserer Gemeinde zum Glauben kommen, das ist eines der großen Ziele, die über allem steht, dass Menschen in die Gemeinde eingebunden werden, in die Gemeinschaft hineinkommen, in die Gemeinde kommen und dass sie zum Dienst in der Gemeinde befähigt werden. Das sind unsere großen Ziele. Ich glaube, in Zukunft sollten wir darüber sprechen, ob wir das nicht erweitern müssen zu einem vierten Ziel. Dass Jesus Christus auch durch uns wieder zur Welt kommen will. Dass wir wieder hinausgehen müssen, dass wir wieder gesendet werden müssen. Die alten Kirchenväter haben das schon die zweite Bekehrung genannt. Heute nenne ich es das vierte Kommen Jesu Christi. Der alte Blumhardt hat gesagt, es ist wichtig, dass man vom Natürlichen zum Geistlichen bekehrt wird. erst einmal Gott kennenlernt, die geistliche Welt kennenlernt, sich in ihr bewegen lernt. Und dann ist man nicht mehr ganz von dieser Welt, aber noch in der Welt. Und dann kommt die zweite Bekehrung, die ist genauso wichtig. Die wäre jetzt identisch mit dem vierten Kommen Jesu Christi heute. Und das ist, dass man vom Geistlichen wieder zum Natürlichen bekehrt wird. Dass man sich nun wieder senden lässt in die Welt. Dass man das, was man gehört hat, nicht für sich behält, sondern dass man geht. Und dieses Licht, das in einem angezündet worden ist, nun leuchten lässt vor den Leuten, unter den Leuten, damit sie auch etwas von dieser Wärme abbekommen, damit sie auch etwas von dieser Orientierung abbekommen, die wir geschenkt bekommen haben durch den Glauben, damit sie auch etwas von diesem Licht abbekommen in der Dunkelheit, in der sie oft sitzen. Weltanschaulich Dunkelheit, Normen, Ethik, Orientierungslosigkeit. Und wir haben eine Adventsethik zu verkündigen. Kopf hoch, steht auf, hat der Wochenspruch uns gesagt, weil sich eure Erlösung naht. Ermutigung. Und lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Was das alles im Einzelnen bedeutet, müssen wir durchbuchstabieren. Hauskreise öffnen, teilen, damit die Menschen um uns herum mitgeteilt bekommen können, was wir mit ihnen teilen wollen, nämlich das, was wir auf keinen Fall für uns behalten können. Dass wir Platz machen für Neue. Gestern war es faszinierend für mich, bei der internationalen Teestube im Adventscafé, wenn Zeit war, außer dem Programm am Tisch zu sitzen mit einem Mann aus Afghanistan und mit ihm Zeit zu teilen, Aufmerksamkeit, Zuwendung und ihm damit auszudrücken, ich bin offen für dich, mit einer Frau aus Ankara, aus der Türkei. Und dann habe ich noch eine nette Familie kennengelernt aus Kosovo und habe jetzt die Adresse und mal sehen, was sich daraus ergibt. Heute werde ich mit einem Inder zum Mittag essen. Ist das nicht fantastisch? Macht eure Herzen also weit, seid international und nutzt die Freiheit, die wir im Geist Gottes bekommen haben, dieses große Geschenk mit allen Völkern zu teilen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.